ARD.
Zuallererst, wie immer, die gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Wir reden hier heute gleich über die heilende Wirkung von gewissen nicht-pharmazeutischen Interventionen. Herrliches Wort. Gemeint sind Dinge, die man nicht in der Apotheke oder beim Arzt bekommt und zum Beispiel als Tablette schluckt, sondern die aus dem normalen Leben stammen, aber erstaunliche Heilkräfte entwickeln können. Und da gab es vor ein paar Wochen eine Studie, die belegen konnte, wie gut Zuwendung bei der Wundheilung helfen kann. Zuwendung und ja, auch Sex.
Ah, na, habe ich doch immer schon geahnt.
Ja, das ist jetzt auch nicht eine völlig neue Erkenntnis, aber diese Studie hatte ein ganz gutes Setting, um zu belegen, wie groß die Wirkung sein kann im Vergleich mit einer Placebo-Gruppe. Und das ging so. Man hat 80 Paaren Wunden am Unterarm zugefügt und die Hälfte von ihnen dann mit einem Oxytocin-Nasenspray ausgestattet.
Bindungshormon.
Genau. Soll Zuneigung befördern, sagt man Oxytocin nach. Kuschelhormon wird das deshalb auch oft genannt. Jedenfalls die andere Hälfte dieser Probandengruppe bekam ein Placebo-Nasenspray. Und zusätzlich wurde den Paaren gesagt, sie sollten einander doch öfter mal in den Arm nehmen und alles, was ihnen dazu so einfällt. Und siehe da, es zeigte sich, Oxytocin allein half nicht. Die Wunden heilten am schnellsten bei den Paaren, bei denen es mehr körperliche Zuwendung gab. Also umarmen, aber zum Beispiel auch hin und wieder Sex.
Was waren das für Wunden? Die haben jetzt nicht beim Sex gehindert.
Also. Ich hoffe nicht. Die waren jedenfalls schon nicht ohne. Sie waren ja am Unterarm. Kommt drauf an natürlich, wie man... Okay, machen wir an der Stelle nicht weiter. Also, man hat denen am Unterarm mit einem Vakuumsauger und mit Hitze Wunden zugefügt.
Aua.
Klingt schon nicht so schön. Und Achtung, jetzt kommt's, auch noch die Haut abgezogen.
Au.
Also es war durchaus
Mann.
Keine Lappalie. Aber, no pressure, es muss nicht unbedingt Sex sein. Liebe und Zuwendung sind auch gut. Okay. Und gleich hören wir ja auch noch, was es noch gibt, das erstaunliche Wirkungen hat.
Mhm.
Ich bin Corinna Hennig. Ihr hört Synapsen, den Podcast, der Gesundheit wissenschaftlich betrachtet. Und zwar im Gesamtzusammenhang, mit Blick aufs große Ganze, da wo es Not tut, auch auf den ganzen Planeten. Und mit ein bisschen mehr Deep Dive, als ihr das vielleicht von anderen Podcasts kennt. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt hört man es schon, es wird musikalisch heute hier. Ihr werdet noch deutlich mehr Musik hören im Laufe dieser Folge. Das muss so und das ist das Herrliche diesmal, denn dadurch gibt es nicht nur Dinge zu lernen, sondern auch zu genießen. Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren mal eine unangenehme Zahnbehandlung hatte, eine Wurzelresektion, da hat der Kieferchirurg mich vorher gefragt, ob ich Musik dabei hören will. Wollte ich schon, aber mir war eigentlich egal was, solange es nicht Tina Turner oder Christy Burke wäre. Das wäre meine persönliche No-Go-Liste. Und er hat dann sehr laut Musik angemacht und dabei auch mitgesungen, während er mit relativ krassen Werkzeugen in meinen Mund zugange war. Ich weiß allerdings tatsächlich noch, dass mir das irgendwie Vertrauen eingeflößt hat, weil er gleichzeitig so konzentriert wirkte und unglaublich gut gelaunt war. Jetzt kann man sagen, das ist wahrscheinlich erstmal nur so ein psychologischer Effekt, aber es gibt ganz verschiedene Studien, die zeigen, dass auch das Schmerzempfinden bei Operationen durch Musik massiv beeinflusst werden kann. Es ist also bekannt, dass Zusammenhänge zwischen Musik und Gesundheit bestehen. Aber ganz ehrlich, für viele ist es ja schon trotzdem noch so, dass das Ganze immer ein bisschen so nach Wellness und Gedöns klingt. Wir fragen deshalb, was ist eigentlich der Mechanismus hinter diesen Zusammenhängen, auch in harter Datenwährung der Evidenz gemessen? Und wo überall kann man Musik tatsächlich für die Gesundheit überhaupt einsetzen? All das hat meine Kollegin Lena Bodewein recherchiert, habt ihr eben schon kurz gehört.
Genau, ich habe mich gefragt, vielleicht sagt man ja bald dreimal täglich eine Dosis Dvorak oder manche greifen statt zu Bachblüten zu Bachnoten.
Lena ist unsere Frau für die Karlauer und Alliterationen mögen wir Journalisten ja alle gern. Dann lass uns gleich mal mitten direkt reinspringen. Was weiß man denn konkret über die Wirkung von Musik auf bestimmte Krankheitsszenarien, zum Beispiel Entzündungen?
Also es gibt da ziemlich viel Literatur, sowohl zur Wirkung im Menschen als auch präklinisch. Zum Beispiel eine Mäusestudie von einer Pekinger Universität von 2025. Mhm. Und an den Mäusen wurde eigentlich postpartum Depression untersucht.
Also nach der Geburt depressive.
Genau. Mhm. Und da waren nachweislich geringere Entzündungsfaktoren im Hirn zu finden, wenn die Mäuse 2 Stunden täglich angenehme Musik, also Barock, Klassik oder Romantik, vorgespielt bekamen. Und die anderen, die hatten abnormale Werte. Die mit Musik hatten keine Erhöhung.
Mhm.
Und bei Wundheilung ist das genauso. Du hast ja eben schon von der Studie erzählt, dass Sex bei Wundheilung helfen kann.
Mhm. Und da wirkt Musik ganz ähnlich?
Ja, ich habe dir einen Versuch an knapp 50 Ratten rausgesucht. Das Ergebnis, das Hören von leichter Musik hat eine gewisse stressmindernde Wirkung und kann die Wundheilung beschleunigen. Da gab es Rattengruppen mit Stille, welche mit Lärm und welche mit Musik. Und im Vergleich zu Lärm zeigte die Musik deutliche Wundheilungswirkung. Die Wundverschlusszeit war kürzer und der Prozentsatz der Wundkontraktion höher.
Also die Wunde ging schneller zu sozusagen.
Genau, genau. Mhm. Und im Vergleich zu Stille war es auch besser. Andere Studien gibt es auch, die besagen, dass beruhigende Musik die Oxytocin-Werte, kennen wir jetzt, nach Operationen am offenen Herzen steigert.
Ich finde das eigentlich gerade besonders interessant, dass das schon bei Mäusen und Ratten so eine Wirkung zeigt, weil sie sich ja nicht intellektuell mit Musik auseinandersetzen. Wie kann man das erklären vom Mechanismus her?
Also Musik beeinflusst sowas wie Entzündung und Wundheilung vor allem indirekt über das autonome Nervensystem und neuroimmunologische Verschaltungen. Da geht es halt um Stressregulation.
Das heißt vereinfacht gesagt, Musik wirkt auf die Stressbewältigung, denn Krankheit ist Stress, und stärkt die parasympathische Aktivität, also die für Entspannung steht.
Genau. Und Studien zeigen, dass dann der Spiegel von Entzündungsbotenstoffen sinkt und dass die Herzratenvariabilität sich bessert. Das fördert dann wieder regenerative Prozesse. Patienten können tatsächlich früher entlassen werden.
Mhm.
Und es gibt auch in der Intensivmedizin viele Berichte und Studien, die festhalten, Schmerz, Stress und Angst können positiv beeinflusst werden durch Musik. Es sind weniger Schmerzmittel und Narkosemittel erforderlich. Sowas hat beispielsweise Ralf Spindke untersucht. Der ist Professor für Musikmedizin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
Mhm.
Und auch bei postoperativen Patienten, ob jetzt aus der Herzchirurgie oder Gynäkologie. Und ganz lustig dazu übrigens eine Beobachtung, von der hat mir Gunther Kreuz berichtet. Er ist Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Oldenburg.
Ein Kardiologe hat mal beobachtet, der hatte sich sehr dafür interessiert, wie Musik auf Herzkreislauf wirkt. Und dann hat er festgestellt, die beruhigendste Wirkung trat dann ein, wenn die Musik vorbei war. Die Stille nach der Musik, die ist es eigentlich, die man ins Kalkül ziehen muss, wenn man Musik hört, damit das System sozusagen das verarbeiten kann und hoffentlich positiv verarbeitet und dann eben runterfährt, wenn ich das brauche.
Okay, daraus sollte man jetzt aber nicht schließen, die Musik war schlimm, das erleichtert, wenn sie vorbei ist, sondern es spricht in seiner Interpretation für die Musik, also erst Musik und dann Stille, das ist die beste Medizin.
Genau, also auch Musik, die man dann verarbeiten kann. Ich habe noch mehr konkrete Daten. Delir, diese akute geistige Verwirrtheit.
Mhm.
Es gab eine Studie mit 117 Patienten, die auf einer Intensivstation wegen Delir behandelt wurden. Und wenn die eine Stunde lang zweimal am Tag mit Musik beschallt wurden, dann hat das zu einer signifikanten Steigerung von Tagen ohne Delir geführt.
Also Verkürzung des Zustands.
Genau. Und im Heidekreisklinikum in Niedersachsen wird der Musiktherapeut auch schon in Primärprävention für Delir eingesetzt.
Also Delir ist ja interessanterweise, was das überhaupt nicht breit bekannt ist, obwohl es wirklich ziemlich häufig so unter älteren Leuten. Ich hatte da leider in der Familie gerade kürzlich auch erst mit zu tun vor ein paar Monaten. Das kommt oft vor bei alten Leuten als Folge von Infekten oder manchmal auch als Nebenwirkung von Medikamenten oder tatsächlich nach einer Operation, also im Krankenhaus.
Mhm.
Die sind dann massiv verwirrt und können im schlimmsten Fall gar nichts mehr, nicht sprechen, nicht essen, nicht auf Toilette gehen. Und das wirkt, wenn es hart kommt, so habe ich es erlebt, wie Alzheimer im Endstadium. Kann aber eben auch wieder weggehen. Was genau heißt da Primärprävention in der Klinik konkret?
Das bedeutet, dass Sie schon vorher versuchen, die Patienten zu entdecken, die in das Risikoprofil eines Delirs fallen. Mhm. Dafür haben Sie einen Score. Das hat mir Özgen Isik-Obersteller erklärt. Die ist Chefärztin auf der Station für Inneres im Heidekreisklinikum in Niedersachsen.
Der wird bei dem Patienten erhoben und da wird geguckt, ist da eine Gefahr von einem Delir, was sich entwickeln könnte. Und man beginnt schon bevor ein Delir auftritt, versucht man halt eben diese Delirprävention zu machen, indem man die Umgebung, die Medikamente, Essen, Trinken, Nahrung, all diese Bedürfnisse halt eben berücksichtigt, neben der Akutmedizin, sprich seine Lungenentzündung wird mit einem Antibiotikum behandelt und dergleichen. Wenn es dann dazu kommen sollte, und bei der Primärprävention ist auch schon der Musiktherapeut drin.
Spannend. Also nochmal ganz deutlich, für viele Neurologen, Neurobiologen und viele Mediziner sind weder der Einsatz von Musik in medizinischen Zusammenhängen noch Musiktherapie so ein Wischiwaschi-Ding, das wir vielleicht so eben mit Klangschalen assoziieren, sondern sie sehen in Musik ein enormes Potenzial für die Prävention und für die Therapie neurologischer Erkrankungen. Das gilt besonders bei Menschen mit musikalischer Vorbildung.
Da müssen wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen, warum das so ist. Aber festhalten können wir an dieser Stelle schon mal, es gibt relativ viele Studien zur Wirkung von Musik, auch auf konkrete somatische, also körperliche Beschwerden. Aber neurologisch sind die Effekte vermutlich am deutlichsten, könnte ich mir vorstellen.
Ja, da gibt es auch Meta-Analysen. Und ich habe noch einen Experten gefragt, Stefan Willig, der ist Dirigent, Mediziner, war Prof an der Charité, macht sich sehr stark für die Verbindung von Medizin und Musik.
Bei Demenzerkrankungen geht es einfach darum, einen emotionalen Austausch herzustellen, zu erhalten. Und der kann gefördert werden. Also bei Personen, die an sich kognitiv schon sehr eingeschränkt sind, kann über Musiktherapie einfach ein emotionaler Austausch noch in der Gruppe oder in der Familie hergestellt werden.
Die Ärztin Özgen Isik-Obersteller sagt übrigens auch, dass bei Demenzerkrankungen nur ein Viertel der Therapiemöglichkeiten aus medikamentöser Therapie besteht. Drei Viertel sind eben nicht medikamentöse Therapie.
Also sowas wie Musik.
Genau, und jetzt hör mal hier rein.
Oh mein Gott.
Ist schön, ne?
Für uns ein bisschen hart, für andere wahrscheinlich nicht.
Genau. Wir sind jetzt im Erinnerungszimmer auf der akutgeriatrischen Station im Heidekreisklinikum.
Da klatschen Leute mit.
Ja, und das ist nämlich der Aufenthaltsraum für die Patienten und ihre Angehörigen. Mhm. Der sieht ganz gemütlich aus. Da hängt so ein Ölgemälde von einer Heidelandschaft an der Wand. Da steht ein rotes, plüschiges Sofa. Ein Mensch ärgere dich nicht, Spiel. Auf dem Tisch und zur Deko ein Plattencover mit den Stars der Hitparade. So Heino, Costa Cordalis und so.
Ich muss lachen, ich muss mitwippen, obwohl es absolut nicht meine Musik ist. Entschuldigung, weiter bitte.
Da kommen wir auch noch drauf. Und dann steht da eben ein Radio und das sieht so aus wie früher mit so einem magischen Auge. Aber ist ein bisschen Fassade, weil das magischer USB-Stick, der da drin steckt, da spielt dann die Musik drauf. Und die Musik eben aus der Zeit, in der die stärksten Erinnerungen geprägt werden. So bei 80-jährigen Patienten dann eben Musik aus ihrer Jugend.
Wir hatten auch schon Roy Black, also und Heinz Rühmann, das ist Klassiker. Und die gute Laune Musik machen. Das weckt ja die Erinnerung. Ne? Und das führt auch zu einer guten Bindung miteinander. Für die Patienten, die auch kognitiv eingeschränkt sind, fühlen sich wohler, haben keine Ängste mehr, sondern sagen, okay, es erinnert mich gerade wie bei mir zu Hause. Ja, und das dient auch zur Angstreduktion, um sich halt eben stresslos zu werden.
Aber spätestens an der Stelle möchte ich jetzt mal auf die harte Datengrundlage kommen oder zumindest auf Erklärungsmodelle und möchte endlich wissen, wie Musik aufs Gehirn wirkt. Aber auch, inwieweit ist das individuell? Also warum haben wir es eben kaum ausgehalten und für die alten Leute in dem Erinnerungszimmer oder für einige von denen ist das einfach ganz, ganz schön. Ich habe für uns beide, um das mal zu testen, zu veranschaulichen, auch mal ein bisschen was mitgebracht. Wenn ich das hier anmache, was macht das mit dir?
Aua, das tut weh und das macht Angst.
Ja, das mit der Angst kennen wir, ne? Aus Psycho, die Musik mit der Duschszene.
Ja, aber auch so, es macht ja auch so nervös. Ich glaube, selbst wenn ich Psycho nicht kenne.
Finde ich auch. Also ich finde es schon auch ein bisschen, es ist körperlich unangenehm. Deswegen haben sie die Musik wohl auch eingesetzt.
Die Füchse.
Okay, und was ist hiermit? Was löst das in dir aus?
Ich glaube, das wäre so ein Song, wenn ich in einer Angstsituation, in einer Stresssituation bin, dann würde der mich extrem beruhigen und rühren.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
Es ist zu schön, Lumit.
Ja.
waren wir uns jetzt gerade relativ ähnlich. Ich möchte genauer wissen, warum das alles so ist. Warum wir Gänsehaut von bestimmter Musik bekommen, entspannt werden oder aber aggressiv. Und warum das bei den Menschen so unterschiedlich ist. Und diesen Fragen bist du auch nachgegangen.
Genau. Und ich habe direkt auch noch was mitgebracht für auf die Ohren. Mach mal die Augen zu und komm mit.
Oha, wo sind wir hier?
Wir sind in einer Kirche in Hamburg-Altona und an der Orgel sitzt der Experimentalphysiker Wolfgang Hillert. Und der ist nicht nur Professor am DESI, sondern auch Kirchenmusiker. Mhm. Und er beschäftigt sich öfter mit Physik des Alltags. Der hat zum Beispiel auch mal eine Vorlesung gemacht, warum Musik schön ist.
Das heißt, mit ihm können wir die grundsätzlichen Fragen klären. Wir treten jetzt also erstmal 3 Schritte zurück. Ja, und gucken uns an, wie Musik physikalisch funktioniert?
Genau. Wolfgang Hillert hat mir erklärt, dass man erstmal unterscheiden muss zwischen Geräuschen und Tönen. Mhm. Also Geräusche, die haben ein unscharfes Frequenzspektrum, die haben kein Muster an Schwingungen. Töne hingegen haben klare Muster. Wir kennen das ja auch von unseren Aufnahmeprogrammen, oder? Marion?
Unsere Producerin? Sie nickt. Sie lacht und nickt. Das leuchtet ein. Also Aufnahmeprogramme, ne? Weil man da grafisch auch sehen kann, was tatsächlich mit der Musik passiert. Aber wie genau hören wir jetzt überhaupt das, was wir später als Musik entschlüsseln? Also wie funktioniert das physikalisch?
Genau, das können wir uns jetzt von Professor Hillert erklären lassen.
Was passiert da? Es passiert, dass diese Schwingungen auf das Trommelfell im Ohr gelangen, werden dann übertragen über dieses System aus Trommelfell, Amboss, Steigbügel, ovales Fenster. Und dann geht es in den eigentlichen Hörbereich rein, die Schnecke, wird auch als Cochlea bezeichnet. Und da drin ist eine Membran, die Basilarmembran, die hat eine unterschiedliche Steifigkeit. Und je nachdem, wie hoch die Frequenz jetzt ist, also wie hoch der Ton ist, tiefe Frequenz, höhere Frequenz, noch höhere Frequenz, werden unterschiedliche Bereiche dieser Basilarmembran zum Schwingen angeregt. Somit können wir auch Tonhöhen voneinander unterscheiden.
Also höhere Töne bringen die Membran am Anfang der Cochlea zum Schwingen, tiefere Töne erst ein paar Windungen später.
Okay, das war jetzt erstmal sehr grundsätzlich. Was ist denn mit Missklängen? Wo genau nehmen wir die wahr?
Das habe ich ihn auch gefragt.
Was wir nicht mögen, ist, wenn zwei ganz nah benachbarte Bereiche dieser Basilarmembran zum Schwingen angeregt werden. Das empfinden wir als Missklang. Also sowas ist halt jetzt hier im Ohr sehr nah beieinander. Und ja, das ist wahrscheinlich Erfahrung oder Training oder Konditionierung oder wie man das immer nennen will, aber das empfinden wir nicht als wohlklingend. Erst eben ab einem gewissen Minimalabstand, das ist beispielsweise der hier, wird es langsam als wohlklingend empfunden.
Langsam, sagt er. Ich fand es jetzt noch nicht so wahnsinnig wohlklingend. Deswegen mal kurz musikalisch gefragt, wo genau liegt denn der Minimalabstand? Also noch nicht bei einer Sekunde, also ein Intervall von einem Halbtonschritt mindestens, sondern ein bisschen mehr?
Ja, die müssen schon eher in Richtung Terz gehen. Mhm. Also kleine und große Sekunden, ein Halbton und ein Ganzton dazwischen, das reicht noch nicht. Haben wir ja bei Psycho gemerkt, ne? Die Akkorde sind ja auch ganz nah nebeneinander.
Ja, und wie geht es dann weiter auf dem Weg, den die Musik zum Hirn nehmen muss?
Das ist ein bisschen so wie bei der Datenverarbeitung am Computer. Die Basilarmembran trägt das Corti-Organ und das wandelt die analogen Signale des Schalls in digitale Nervenimpulse um.
Also praktisch elektrische Signale, die von den Nerven weitergegeben werden.
Genau. Und die erreichen dann über ein paar Umschaltstationen die Hörrinde im Schläfenlappen.
Wozu ist es denn aber überhaupt gut, dass wir manche Tonfolgen als Missklang empfinden?
Das sagt Herr Hillert.
Missklang ist ja oft mit Gefahr verbunden. Wenn wir jetzt in unserem Alltag irgendwelche lauten Geräusche wahrnehmen, ist das oft gefährlich. Irgendwas steckt dahinter, was gefährlich ist. Das heißt, wir haben Angst, wir zucken zusammen, wir schrecken zurück. Und insofern werden da wahrscheinlich auch gewisse Areale des Gehirns, gewisse Reize gesetzt.
Das heißt, man müsste das auch in den Hirnstrukturen sehen können?
Ja, genau. Bevor ich Wolfgang Hillert getroffen habe in der Kirche in Altona, war ich an demselben Tag im Heidekreisklinikum in Soltau, da wo auch das Erinnerungszimmer ist.
Mit der schönen Musik.
Genau. Ja, danke, Amigos. Und da gibt's eine Neurologin, die in ihrer Arbeit auch sehr stark auf Musik und Musiktherapie setzt. Die heißt Maria del Carmen López Herrero. Mach du mal.
Maria del Carmen López Herrero.
Das ist auch ein Name wie eine Melodie, ne? Und die hat mir Folgendes erzählt.
Dissonante Tonen werden auch in EEG gesehen und das werden in Gyrus parahippocampalis verarbeitet. Das heißt, in EEG, wenn wir eine normale Melodie haben und plötzlich kommt ein Ton, was nicht da passt, zack, haben wir eine Kurve in EEG.
Das heißt aber umgekehrt auch Wohlklang, Konsonanz.
Ist alles schön in unseren Kurven. Und plötzlich kommt ein anderer Ton und es ist was wahrscheinlich die Amygdala. Was bedeutet das? Pass auf, hier ist nicht, was normalerweise läuft. Und dadurch haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit. Konnte ein Gefahr sein oder konnte kein Gefahr sein?
Mhm. Also Missklänge als Alarmsignal, so wie Herr Hillert das auch schon angedeutet hatte, die werden in der Amygdala verarbeitet. Im Gehirn an der Stelle, wo man Emotionen verortet. Und dann werden wir unruhig. Dann sollten wir uns jetzt mal angucken, was Musik genau mit uns macht, die wir als Wohlklang empfinden.
Ja, da musst du jetzt noch mal hinhören.
Wo sind wir hier?
In einem antiken griechischen Stadion. Da war Sport ja eine sehr ernste Sache, damals schon. Und man beachte, es gibt Musik bei diesen Spielen zur Leistungssteigerung. Speziell beim Fünfkampf. Die Griechen haben damit die Koordination der Bewegungen unterstützt mit Flöten und Trommeln für den Rhythmus. Mhm. Das kennt man ja auch aus militärischen Zusammenhängen, Marschmusik,
klar,
um Heere im Gleichschritt zu halten. In unserem Alltag ist das beispielsweise bei Schützenvereinen und ihren Umzügen zu sehen.
Spielmannszug.
Ja, genau. Der Taktschlag ist dann wenig zufällig ziemlich nah am Schritttempo.
Das klingt plausibel, aber wie funktioniert das?
Da möchte ich gern Simon Eickhoff ins Spiel bringen. Der leitet das Institut für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich. Und er hat mir unter anderem erläutert, dass Musik eine somatosensorische, propriozeptive Komponente hat.
Das hast du schön gesagt. Trotzdem nochmal langsam. Propriozeptiv?
Ja. Propriozeption meint die Wahrnehmung des eigenen Körpers bezogen auf seine Lage im Raum.
Mhm.
Ja, also ich weiß immer, wo ich mich befinde.
Mhm.
Und Somatosensorik meint dann Körperwahrnehmung durch Druck, Berührung oder Vibration.
Das eine ist also im Raum und das andere ist direkt am Körper dran.
Genau.
Gerade bei lauter Musik, gerade bei zum Beispiel dem starken Bass, das ist etwas, was nicht nur über das Hörsystem verarbeitet wird, sondern auch über die Körperwahrnehmung. Also wenn Sie jemals neben so einer dicken Trommel in der Marschkapelle gestanden haben, das geht nicht nur sprichwörtlich durch Mark und Bein, sondern das merken wir auch mit unseren propriozeptiven, mit unseren somatosensorischen Rezeptoren. Heißt, da haben wir letztendlich noch eine weitere Ebene, die oben im Gehirn mitverarbeitet wird. Gerade dieser somatosensorische Aspekt ist wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, dass dann auch motorische Komponenten schon voraktiviert werden.
Also wenn wir Sprache, Reden, selbst den Text von Musik hören, dann ist das eher die rein kognitive Komponente. Das verarbeiten wir im Bereich der Sprachzentren, der abstrakten körperfernen Verarbeitung.
Mhm.
Dagegen hat Musik eben auch eine körpernahe Komponente. Und das sehen wir zum Beispiel an Dingen, die wir bei Musik fast automatisch tun. Mit dem Beinwippen, mit dem Kopfnicken.
So wie ich bei den Amigos eben sogar.
Je stärker da ein Takt, ein bisschen salopp Wumms drin ist, umso mehr haben wir auch diesen Antrieb in die somatomotorischen Regionen über die Rhythmen. Und das ist natürlich vor allem dann der Fall, wenn die Rhythmen grundsätzlich kompatibel sind mit den körpereigenen Bewegungsrhythmen.
Also Rhythmus und Tempo der Musik nehmen wir eher körperlich wahr. Aber wenn das schon die alten Griechen eingesetzt haben, dann müsste allein so ein Rhythmus noch ohne Melodie doch physisch nutzbar sein, also medizinisch-therapeutisch.
Ja, tatsächlich ein Tipp, den mir mehrere Gesprächspartner gegeben haben. Parkinson-Patienten können Laufschwierigkeiten besser überwinden mit Marschmusik.
Ah, interessant.
Die übernimmt dann sozusagen den Schrittimpuls. Und wir können damit auch den Herzschlag beeinflussen, das haben Studien gezeigt. Man konnte Musik mit einem Rhythmus von weniger als 80 Schlägen pro Minute nutzen, um Entspannung zu erreichen, weil sich der Körperrhythmus angepasst hat an dieses langsame, repetitive Muster.
Mhm.
Und einige Gesprächspartnerinnen haben auch betont, dass Babys insofern diesen Teil von Musik schon innehaben, weil sie den Herzschlag der Mutter immer gehört haben.
Mhm. Aber es gibt ja auch verschiedene Musikgeschmäcker. Wo kommt die denn ins Spiel und hat die Forschung die auch berücksichtigt?
immer langsam. Simon Eickhoff sagt, die Sache mit dem Rhythmus, die ist relativ wenig kulturell
geprägt. Ah, da kommen Sie noch nicht ins Spiel, verstehe.
Während dann die Harmoniewahrnehmung, da sind wir mehr im Bereich der Emotionen, der affektiven Verarbeitung. Was empfinde ich als schön, was weckt Freude, was weckt Trauer? Das ist deutlich stärker kulturell geprägt. Sprich also letztendlich die Trommelrhythmen, ob die jetzt aus Botswana, aus Indien oder von der grünen Heide hier kommen. Irgendwo wippt man immer mit, weil das halt eine sehr körperliche, eine sehr, sehr viszerale Komponente ist. Der Gesang, der oben drüber liegt, der ist aber wahrscheinlich sehr unterschiedlich ansprechend.
Weißt du, woran ich sofort denken muss?
Mm-mm.
Bei sehr unterschiedlich ansprechend kulturell bedingt Peking-Oper. Hast du im Ohr? Hör mal, wir hören uns das mal kurz an. Ist schon hart für unsere Ohren, oder?
Mm-hmm. Und aber lustigerweise ist das auch genau sein Beispiel.
Ach echt? Lustig.
Also mein Beispiel ist da, als ich erstmal chinesische Oper gehört habe, war ich nur irritiert. Mm-hmm. Und warum? Weil es einfach eine Art von Musik ist, wo man überhaupt keine Exposition zu hatte. Das heißt, wir haben ganz klar den autobiografischen Aspekt, der dafür sorgt. Wir haben den kulturell-biografischen Aspekt. Was bin ich überhaupt gewohnt an Musik? Und wir haben sicherlich einen Aspekt, den man schwer noch beschreiben kann, der irgendwas mit Individualität oder Veranlagung zu tun hat. Natürlich, wie immer so, aber das kommt natürlich auch wieder rein, der soziale Aspekt. Es ist ja schon faszinierend, wie, dass wir Menschen doch relativ wandelbar sind. Je nachdem, welche Musik in meiner Freundesgruppe oder angestrebten Peergroup, ist ja auch ein Aspekt wieder, in der angestrebten Peergroup verlangt wird, sind wir doch relativ wandelbar, auch was unseren eigenen Geschmack angeht.
Was mich entspannt oder auch was mehr Leistung in mir fördert, ist hoch individuell, weil da eben auch diese autobiografische Komponente eine Rolle spielt.
Das heißt, das kann eben auch Zwölftonmusik sein oder Death Metal,
mhm.
Wenn das für manche von uns womöglich schwer vorstellbar ist, dass man sich dazu entspannen kann, für mich zum Beispiel.
Mhm. Ja, genau das hat mir auch Gunther Kreuz erklärt, der Professor für systematische Musikwissenschaften aus Oldenburg.
Ein schönes Beispiel finde ich, es gab mal eine Studie, da hat man Country-Musik-Fans und Metal-Musik-Fans, die jeweils die Musik ihrer eigenen Peergroup vorgespielt und danach gefragt, wie fühlst du dich danach und was macht das mit dir? Und wie es kaum anders zu erwarten ist, konnten sich die Metal-Fans bei Metal-Musik sehr gut entspannen und fanden das auch sehr gut hörbar. Bei Country-Musik hat sie ausgesprochen aggressiv gemacht und auch die Laune ging ziemlich in den Keller. Und bei den Country-Fans war es natürlich entsprechend umgekehrt. Ich glaube, die Studie verrät schon sehr viel, was man eigentlich ahnt, wozu ich mich entspannen kann, was ich angenehm finde, was ich mir vielleicht auch zum Einschlafen anhören kann. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden und jede Bemühung zu sagen, naja, da gibt es doch bestimmt konsonantere oder dissonantere Musik, Musik, die jetzt mit bestimmten Klängen doch etwas Spezifisches anregt, all diese Versuche, das zu objektivieren und auf ganz klare Assoziationen zwischen Klangmerkmalen und Wahrnehmungseindrücken und Bewertungseindrücken zusammenzubringen. All diese Versuche sind meines Wissens gescheitert.
Ich finde das eigentlich total lustig, dass Country aggressiv machen kann. Wobei, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Also ich bin auch nicht so der Country-Typ, aber das, ja, da zeigt sich, was das ausmacht. Und mir fällt da spontan auch ein, wie das zwischen mir und meiner Mutter ist. Ganz interessant. Die ist nämlich mit viel klassischer Musik aufgewachsen. Und sie sagt tatsächlich, Popmusik findet sie mega langweilig, wörtlich. Das hört sich doch alles gleich an. Und sie meint damit tatsächlich nicht jetzt Popmusik im Speziellen, sondern eigentlich jede Art von U-Musik. Und ich immer so, was? New Model Army ist ja nun nicht das gleiche wie Shirin David oder so. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen.
Ja.
Aber sie kann mich nicht nachvollziehen.
Ja, man muss echt den Faktor Mensch mit einberechnen. Was man aber eben nicht kann, weil jeder ja seine eigenen Erfahrungen mit Musik macht. Mhm. Habe ich auch gesehen in Singapur als Korrespondentin, Peking-Oper, gang und gäbe. Und nach so ein paar Jahren da war ich dann auch so, okay, regt mich gar nicht mehr auf, irritiert mich noch nicht mal mehr.
Aber bis du es schön findest, ist vielleicht noch ein weiter Weg.
Ja.
Trotzdem, soweit haben wir das jetzt erfahren. Musik als körperliche Erfahrung kann Menschen dennoch auf einen Rhythmus bringen. Macht schneller, macht langsamer, synchronisiert und verbindet, oder?
Ja. Und sie verbindet dich auch mit dir selbst. Das sagt Claudia Spahn. Die ist Professorin am Institut für Musikermedizin in Freiburg. Sie ist Medizinerin und auch selbst Musikerin.
Also ich würde es jetzt mal mit dem psychologischen Begriff der Selbstaktualisierung. Also das klingt so theoretisch, aber es ist etwas, was wir erleben, dass man so ganz in sich ist, aber man ist nicht nur auf sich zurückgeworfen, sondern man produziert ja Klang. Und der Klang ist so ein Zwischenraum. Also der Klang ist außerhalb von einem im Raum, aber er wirkt auch auf einen zurück.
Ganz ehrlich, das hört sich jetzt aber doch erstmal wieder so ein bisschen ESO an.
Ja, hör mal weiter, es geht schon um was ganz Konkretes.
Das heißt, wir haben jetzt, wenn man es jetzt so neurowissenschaftlich formulieren würde, wir haben einmal immer diese sensorische Seite, also wir nehmen ganz viel wahr. Auch natürlich taktil beim Spielen oder die Selbstwahrnehmung, die Propriozeption. Und gleichzeitig produzieren wir was. Und das dann noch in Wechselwirkung mit anderen Menschen oder wenn man in der Natur spielt, mit anderen Klängen, Geräuschen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Und das würde ich sagen, ist das Elixier des Musizierens.
Okay, da war sie wieder, die Propriozeption. Jetzt bin ich wieder versöhnt. Das klingt doch handfest.
Gut. Also es scheint ja, als wäre uns das so ein Urbedürfnis, dieses Klangproduzieren. Musik war immer schon da, so scheint es ja.
Aber gibt es dafür Belege? Also wenn du sagst, Musik war immer schon da, danach könnte man ja durchaus auch historisch oder archäologisch suchen. Also vor allen Dingen, dieses immer schon, das geht ja sehr weit zurück, jetzt nicht nur Mittelalterklänge.
Okay, es ist dir zu unkonkret. Ich habe Gunter Kreuz gefragt und er sagt ja. Auch wenn es nicht viele Spuren gibt, haben Archäologen doch in einer Höhle der Schwäbischen Alb die Dinge gefunden, die zu den ältesten Musikinstrumenten der Welt gehören.
Die einzigen fossilen Relikte, die auf musikalische Aktivität hindeuten, also unmittelbar hindeuten, das sind Knochenflöten, die man beispielsweise in Geißenklösterle, das ist in Baden-Württemberg, gefunden hat. Und die sind so zwischen 30.000 und 40.000 Jahre alt. Also in dem Zeitraum gibt es Musikinstrumente, also insbesondere Flöten, schon fast in industriellem Maßstab. Und wenn man dann sich überlegt, okay, das sind schon sehr avancierte Instrumente, die müssen ja eine sehr lange Vorgeschichte haben, dann kann man nur ahnen, dass die Vorgeschichte sehr, sehr, sehr viel älter ist, eventuell hunderttausende Jahre, und dass also Hominiden über die Sprache und das Singen eben zur Musik gefunden haben.
Moment mal, es könnte ja aber auch andersrum gewesen sein, oder? Dass man über die Musik erst zur Sprache gefunden hat.
Mhm. Aber die Versuche, das zu klären, gehen sozusagen unentschieden aus, sagt Gunter Kreuz. Am Ende ist diese Frage nach Henne und Ei vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, die Musik ist schon seit ewiger Zeit in unserer menschlichen Kultur verwurzelt.
Und irgendwo muss man dann auch beruhigende Wirkung von Klängen entdeckt haben. Und ja, es gibt keine menschliche Kultur, die Gesang und Tanz nicht kennt. Und es gibt auch Wiegenlieder beispielsweise in fast allen menschlichen Kulturen. Und es ist schwer vorstellbar, dass das erst praktisch mit dem Aufkommen von Hochkultur sich entwickelt haben kann. Also es muss sehr viel älter sein und damit eben in unseren Genen mit drin und in unserer Sozialisation.
Rachmaninow, herrlich. Mhm. Wir durften uns nämlich heute hier tatsächlich auch Musikstücke wünschen für unsere akustischen Trainer, damit wir auch möglichst viel Musik hören, wenn wir schon über Musik sprechen. Aber Lena, ich werde langsam ungeduldig. Ich möchte jetzt endlich ins Hirn schauen, was passiert, wenn wir Musik hören oder Musik machen.
Es gibt durch die Entwicklung der bildgebenden Verfahren natürlich ganz neue Ansätze, da tief einzusteigen mit MRT, also Magnetresonanztomographie, die misst, welche Bereiche des Gehirns wann aktiviert werden. Und was die Musik betrifft, da beschreibt Simon Eickhoff nochmal deren Sonderstatus. Nach der auditorischen Verarbeitung, also wir haben ja gehört, sie wird physikalisch verarbeitet, in Signale gewandelt und auf ihren Weg ins Gehirn geschickt, macht die Musik noch was Besonderes.
Und dann haben sie die verschiedenen Wege, wenn man so will, in Richtung der emotionalen Verarbeitung, in Richtung der Sprachverarbeitung und in Richtung der motorischen Verarbeitung. Das sind so die drei großen Wege. Und ich glaube, was Musik einzigartig macht, anders macht, ist, dass sie diese verschiedenen Komponenten haben, von denen eigentlich immer mindestens zwei zusammenspielen. Sprache und Rhythmus, Sprache und Melodie, Melodie und Rhythmus. Und ich glaube, das ist dann auch genau im Gehirn der Punkt, wo Musik dann einzigartig wird. Und das Ganze eben auch noch ganz stark sozial und kulturell und biografisch geprägt.
Also was er sagen will, Musik spricht total viele Hirnareale an.
Genau, weil sie Aktivitäten in beiden Gehirnhälften in diese Prozesse mit einbezieht.
Okay, dann mal los. Dann lass mal hören, welche das alles sind.
Also Musik hören oder musizieren stimulieren den auditorischen Kortex, den präfrontalen Kortex, den motorischen Kortex, das Broca-Areal, das Kleinhirn und das limbische System.
Klingt super. Manche davon haben viele sicher noch nie gehört. Das Broca-Areal ist nicht so bekannt, zum Beispiel, glaube ich, wie der präfrontale Kortex. Woher weiß man das alles so genau? Also du hast schon gesagt, bildgebende Verfahren, ja, aber was ist da die Studienbasis?
Also 2001 gab es eine Studie aus Kanada von Anne Blood und Robert Zatorre mit PET-Scan, also Positronen-Emissionstomographie. Da werden radioaktive Marker in den Blutkreislauf gebracht und die geben dann nochmal ein genaueres Bild über die Veränderungen im Blutdurchfluss und zeigen an, in welchen Regionen mehr oder weniger Aktivität entsteht. Das kann man dann farblich markieren.
Das leuchtet dann so, ne, auf dem
Bild. Genau. Und da sollten Musiker Musikstücke mitbringen, die sie als besonders angenehm empfinden, beziehungsweise bei denen sie Gänsehaut bekommen. Das war nämlich auch zum Beispiel eines Rachmaninow, das dritte Klavierkonzert.
Was wir eben gehört haben.
Ganz genau. Wir nehmen ja nicht einfach irgendwelche Trenner. Und diese Musikstücke haben Reaktionen ausgelöst in einem Bereich, der sonst schwierig zu messen ist, nämlich im Mittelhirn, und zwar dort in Regionen, wo unser Belohnungssystem beheimatet ist. Gunter Kreutz hat mit mir über diese Studie gesprochen und von den Reaktionen darauf erzählt.
Ja, wenn man dann diese Schnittbilder alleine einem anderen Forscher gezeigt hat, die dann sich mit diesen Belohnungssystem auskennen, dann haben die gefragt, ja, was habt ihr denn denen gegeben? Vielleicht Drogen gegeben oder ihr habt doch nicht etwa die Sex im Scanner? Weil das wäre so ein Grund, warum man diese Aktivierung sieht. Nein, die haben Musik gehört. Aha. Das gelang auch deswegen so gut, weil man, was ja für die eine Person ein musikalisches Highlight ist, wo man also Gänsehaut hat, wo einfach man in Wallungen kommt, weil man begeistert ist oder sehr freudig erregt ist, lässt den anderen kalt. Das ist, ja. So eine Studie musste einfach rauskommen, damit auch die naturwissenschaftlich denkenden Psychologen begriffen haben, in der Musik ist zwar etwas Abstraktes, Unfassbares, aber es hat reale neurobiologische Korrelate in Regionen, wo wir gerne mit Psychopharmaka hinwollten, aber oft nicht hingelangen oder nur mit Nebenwirkungen.
Ah, oha. Da sind wir jetzt schon wieder zurück bei der Frage, kann man sich die Wirkung von Musik womöglich mit richtig starken Effekten zunutze machen für die Gesundheit?
Ja, denn wir schütten tonnenweise Botenstoffe aus durch Musik. Serotonin, Oxytocin, Dopamin und Endorphine. Und besonders durch die Musik mit Gänsehautfaktor, um die es ja in dieser Studie ging.
Nur mal ganz kurz dazwischen gefragt, was wäre das für dich eigentlich für Musik? Also welches ist für dich der eine Song oder das eine Musikstück mit Gänsehautfaktor?
Zum Beispiel Brahms, das deutsche Requiem. Die Stelle Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Da schüttet mein Hirn tonnenweise Botenstoffe aus.
Wenn Musik so stark aufs Hirn wirkt, dann frage ich mich, sehen die Gehirne von Menschen, die viel Musik hören oder selbst Musik machen, dann auch anders aus als nicht musikalische Hirne?
Das habe ich Claudia Spahn gefragt, die Musikermedizinerin aus Freiburg.
Es gibt ja dieses sogenannte Corpus callosum, das ist in der Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften und da kann man eben tatsächlich bei den Profimusikern sehen oder bei Menschen, die halt sehr viel Musik gemacht haben, dass das tatsächlich auch ein bisschen anwächst. mit der Zeit, weil man eben ja so viele verschiedene Gehirnareale, also diese Vernetzung so stark ist.
Es hat auch Untersuchungen gegeben, also Schnittbilder des Hirns haben gezeigt, dass es in Musikerhirnen mehr graue Substanz in Regionen gibt, die für die Motorik, die auditive und die räumlich-visuelle Wahrnehmung zuständig sind. Und nach einer Untersuchung von Forschenden aus Jena und Boston sind auch die Bereiche deutlich vergrößert, die für das Umsetzen von Bewegung zuständig sind.
Weil Musiker vorausdenken müssen?
Ja.
Wenn sie so ein Stück spielen?
Ja, genau. Was passiert gleich in diesem Stück? Wie muss ich greifen etc.? Und gleichzeitig müssen sie überprüfen, ob das richtig war, was sie schon gespielt haben. Und ich habe eine Studie von 2023 gefunden, die vergleicht Profis und Amateure im Ruhezustand. Ergebnis? Die Gehirne der Profis sind auch im Ruhezustand anders vernetzt. Kommunikation innerhalb ihres auditorischen Systems ist besser. Ihre musikalischen Fähigkeiten sind besser. Mhm. Also es ging auch darum, Intervalle zu erkennen.
Also, Musik kann aufs Gehirn wirken. Sie kann stresslösende Wirkungen haben, wenn man nicht gerade Metal-Fans mit Country-Musik beschallt. Aber Lena, du hast ja eingangs auch ein paar Studien dazu zitiert, auf welche Symptome und Krankheitsprozesse Musikeffekte haben kann. Dann lass uns doch jetzt bitte mal drauf gucken, wie man die Musik dann tatsächlich konkret in der Therapie nutzen kann.
Gerne. Es gibt da auch sehr viel wissenschaftliche Literatur zu, die zeigt, dass es einen therapeutisch nutzbaren Effekt gibt. Auch Meta-Analysen, die andere Studien auswerten und zusammenfassen, auch neurowissenschaftlich, und sie sagen alle, es hat hohe Evidenz. Der Musikwissenschaftler Gunter Kreuz sagt dazu was Spannendes, Thema Chorgesang.
Man kann zum Beispiel feststellen, dass Chorsänger nach dem Singen vermehrt Proteine auf den Schleimhäuten ausschütten, die so mit Immunabwehr zu tun haben, so Immunoglobuline. Das wurde in mehreren Studien auch gezeigt.
Und so kann ich dann auch das Cortisol-Level senken, also das Stresshormon. Auch das ist in Studien nachgewiesen. Und auf einem niedrigen Level setzen viele Menschen Musik schon selbst gezielt ein, sozusagen therapeutisch. Denn die Playlists der Streaming-Dienste deuten darauf hin, dass morgens eher schnellere, anregende Titel gespielt werden. Abends wird dann Beruhigendes ausgewählt.
Das kenne ich von mir selber.
Aber der Neurowissenschaftler Simon Eickhoff gibt noch eine Sache zu bedenken.
Dann aber immer aufpassen, wenn ich in diese Pseudospezifität gehe.
Was meint er mit Pseudospezifität?
Also eine Dosis Dvorak zur Entspannung, Mozart fürs Mathe-Lernen, Country fürs Herz. Das funktioniert nicht so einfach.
Ach so. Wegen des autobiografischen Faktors meinst du, den du vorhin erwähnt hast, also die Vorprägung.
Deiner Mutter hilft es halt nicht, Radiohead zu hören, um Stress abzubauen, oder vor einer Operation, dir aber vielleicht schon. Also es gibt kein Musikament, was sich verschreiben lässt. Musikament. Das Wort habe ich von der Musikermedizinerin Claudia Spahn gelernt.
Sehr schön, könnte so auf dem Rezept stehen. Einmal Musikament.
Sucht man in großen Datenbanken, gibt es jetzt die Musik für den Effekt? Das hat natürlich ganz viel mit der Passung zwischen dem, der es hört auch oder die es hört, zu tun. Und insofern ist es kompliziert zu sagen, dieses Stück ist es und das hören Sie und dann geht es Ihnen gut, ja.
Okay, da haben wir natürlich die Frage nach dem therapeutischen Einsatz von Musik erstmal direkt mit einer Einschränkung angefangen. Klingt alles sehr nach individualisierter Medizin, ist dann viel aufwendiger. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen konstruktiv gucken. Du hast gesagt, es gibt harte Evidenz und wahrscheinlich ja auch nicht nur, wenn man jetzt immer ganz elaboriert individuelle Stücke raussucht.
Ja, das gilt für ganz viele Bereiche. Musik ist vergleichsweise etabliert schon in der Psychiatrie, aber wirksam auch in vielen anderen somatischen, also den Körper betreffenden Bereichen, erzählt eben Stefan Willig, den haben wir vorhin schon mal kurz gehört. Der war Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité. Und mit ihm habe ich im Sommer per Videocall über Kultur auf Rezept gesprochen. Und dann kamen wir natürlich auch zur Musiktherapie.
Das fängt schon an, dass Musiktherapie zum Beispiel in der Neonatologie also auf Stationen mit frühgeborenen Babys, erstaunliche Wirkungen hat, und zwar harte physiologische Wirkung. Wir reden hier von Sauerstoffsättigung im Blut, wir reden von einer verbesserten Stillfrequenz, wir reden von Atemwegsreifung bis hin zu Krankenhausverweildauer, die man dadurch verkürzen kann.
Sind wir hier auf einer Frühchenstation?
Genau, so hört sich das an. Das ist eine Sängerin, die einmal die Woche auf die Frühchenstation im Hamburger Kinderkrankenhaus Wilhelmstift kommt und dort singt. Ganz sanft, wie wir hören, und der Situation angepasst. Diese Mutter dort, die hat ihr Kind, das 3 Monate zu früh auf die Welt kam, auf dem Bauch liegen. Der Raum ist abgedunkelt, die Monitore piepsen ein bisschen und die Sängerin tönt und klingt. Das sind ja keine Arien oder sowas. Und eine Kollegin von uns hat fürs Fernsehen, für das NDR Gesundheitsmagazin Visite, gerade von dort berichtet und auch gesehen, wie Atemfrequenz und Puls dadurch gesenkt werden konnten, also im positiven Sinne. Bei der Ausbildung des Gehirns, die bei Frühgeborenen noch nicht abgeschlossen ist, hilft Musik ebenfalls. Denn in der 23. Schwangerschaftswoche zum Beispiel hat das Gehirn noch gar nicht diese typische Walnussform und erst im späteren Teil der Schwangerschaft werden Nervenzellen Funktionen zugeordnet. Dann werden wichtige Verknüpfungen erstellt und die Form und Funktion des Gehirns ausgebildet. Und das unterstützt die Musik bei Frühgeborenen. Das haben bildgebende Verfahren gezeigt.
Da kann ja kein autobiografischer Effekt zum Beispiel eintreten, wenn die Musik hören. Oder geht es da um dieses dem Ungeborenen schon während der Schwangerschaft Musik vorspielen und dann erkennt das Kind die Musik später auch?
Also danach habe ich Simon Eickhoff gefragt. Aus Sicht des Neurowissenschaftlers. Und er wollte das mal andersrum betrachten.
Jetzt stellen Sie sich vor, Sie waren Mutterleib, 8 Monate und Sie hören da drin. Alles gedämpft, deutlich gedämpft, aber wirklich ruhig ist es nie. Sie haben auf jeden Fall immer den Herzschlag der Mutter, alles, was an Gesprächen um Sie herum stattfindet, die Musik. Ja, alles stark gedämpft und gefiltert, aber Sie haben konstant irgendwo so das Gefühl, da ist was. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie liegen in diesem Wärmebettchen. Und es ist komplett still um sie herum. Also gut ist das nicht. Jetzt kommt natürlich unbewusst bei den Säuglingen noch hinzu, Stille ist erstmal das Gefährlichste, was einem passieren kann als Baby. Weil Stille heißt im Zweifelsfall, ich bin auf mich allein gestellt.
Stefan Willig von der Charité, der übrigens auch Dirigent ist, der hat das Doctors Orchestra gegründet, der erzählt weiter, dass Musiktherapie zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirksam ist. Dass man sie einsetzen kann zur Blutdrucksenkung. Ich habe auch einige Studien gesehen, nach denen Bluthochdruck gesenkt werden kann bei Patienten verschiedener Altersstufen, sodass es tatsächlich mit Medikamentenwirkung zu vergleichen ist.
Aber wie sieht das dann konkret aus, wenn man es im Klinikalltag zum Beispiel auch wirklich nutzt? Haben wir das überhaupt schon viel, dass diese Erkenntnisse in unserem Gesundheitssystem auch in die Praxis umgesetzt werden, über jetzt gemeinsam singen im Pflegeheim hinaus?
Ja, also in Reha-Einrichtungen, in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken wird das schon relativ viel eingesetzt, aber ambulant eher nicht, weil es keine Kassenleistung ist. Und wie es denn in akuten Bereichen aussehen kann in der Umsetzung, darüber habe ich mich mit Özgün Isik Obersteller und Carmen Lopez Herrero vom Heidekreis-Klinikum unterhalten. Isik Obersteller ist die Chefärztin. Sie leitet die allgemeine Innere, die Geriatrie und die Stroke-Unit mit der Neurologie zusammen und dann noch das Alterstraumatologische Zentrum. Die haben Standorte in Soltau und Walsrode. Und sie hat erzählt, dass sie anfangs skeptisch war, als ihre Oberärztin, Lopez Herrero, sie überzeugen wollte, Musiktherapie einzusetzen.
Dieser klassische Schulmediziner, also mein Bruder Chirurg, ich bin Internistin, bin 2 Jahre Notarzt und Intensivstation. Da zählen halt eben nur Zahlen, Daten, Fakten. So, wie können wir was stabilisieren? Und ehrlich, wäre sie damals zu mir gekommen und ich habe auf der Intensivstation gearbeitet, bin Notärztin und sie hat gesagt, mach doch mal die Musik an oder dergleichen. Ich sage, hä, wie, was? Nein, ich denke gerade, wie das Antibiotikum ich gerade machen kann, wie kann ich den irgendwie Herz-Kreislauf stabilisieren?
Das kommt mir bekannt vor. Sie tickt ein bisschen so wie ich, die immer so nervt mit, aber wo sind die harten Daten?
Ja, aber ihre Kollegin konnte sie tatsächlich überzeugen, denn sie hat eigene Erfahrungen mitgebracht.
Ich habe lange auf unterschiedlichen Intensivstationen gearbeitet. Ich habe viele Patienten im Rahmen meiner Tätigkeit als Neurologin in der Aufwachphase mitbetreut. Und mein Ziel war, wenn ich sozusagen leitende Oberärztin werde, dass ich das etablieren möchte für meine Patienten, weil ich habe gemerkt, wie Patienten auf intensiv auf solche Angebote reagieren. Es ist so, dass zum Beispiel ein Patient konnte von den Angehörigen mit Musik an den Ohr sozusagen runter reduzieren den Blutdruck, runter reduzieren der Atemfrequenz. Und das Lied, was er hörte, war aus Indien, so ein Lied. Und indische Lieder sind ganz schnell, ganz li-li-li-li-li. Ne? Und da muss man sich dann sozusagen versetzen, warum hilft jemand so eine Musik? Und das ist einfach, weil er diese Musik mit der Vergangenheit verbunden hat, wahrscheinlich in dieser Aufwachphase.
Selbst wenn das für dich oder mich total stressig klingt, diese schnelle indische Musik, wenn der Patient die als vertraut abgespeichert hat, dann kann sie beruhigend wirken. Denn das Gute ist ja, dass Musik relativ komplex im Gehirn abgespeichert wird. Wir haben ja gesehen, welche Areale alle angesprochen werden. Es gibt nicht nur ein Zentrum, sondern viele betroffene Bereiche. Und wenn die Musik dann angespielt wird, irgendein Bereich des Gedächtnisses, des Gehirns, regt sich. Musik wird sozusagen als Schlüssel benutzt, um in diese Bereiche zu kommen und dann therapeutisch zu arbeiten.
Mhm. Man muss aber schon sagen, wie so oft in der Wissenschaft, wird es dann nach der einfachen Lösung wieder komplizierter, weil dann müsste ich halt auch zusehen, dass ich die Musik vor Ort parat habe, um sie für den einen Patienten nutzbar zu machen.
Das stimmt und vor allem musst du vorher natürlich diese ganze detektivische Arbeit geleistet haben und rausfinden, was ist es denn? Was hilft diesem Patienten, dieser Patientin denn genau? Oder kann ich damit vielleicht auch Schaden anrichten?
Andererseits sind die Angehörigen noch da und es gibt Streamingdienste. Also wenn man die Infrastruktur in der Klinik hat, dann ist die Schwelle gar nicht mehr so hoch. Mhm.
Aber auch wenn es nicht unbedingt bekannte Musik ist, kann sie helfen.
Ah, okay.
Beschreibt Carmen Lopez.
Also Musik ist nicht nur eine Welle, die in unsere Hör kommt und die irgendwo landet, sondern es wird so in Bereiche verarbeitet, wie dieselbe Weg, wie zum Beispiel bei Sprache. Also hat eine bestimmte Melodie und diese Melodie ist so wie eine Sprache. Und wenn ein Patient in der Notaufnahme kommt und eine Aphasie hat oder eine Schädigung des Gehirns hat, können wir versuchen, die Bahnen, also diese, man muss sich sie vorstellen, wir sind in unterschiedlichen Städten und diese Städte müssen wir erreichen. Und um eine Stadt zu erreichen, muss man vielleicht eine Umwege gehen. Und diese Umwege macht das die Musik. Also das heißt, wenn ich versuche, meine Patienten wieder die Sprache zu aktivieren, sage ich, singen Sie mal. Sie können nicht sprechen, aber Sie können singen. Und dann plötzlich passiert das, dass Sie singen und erschrecken Sie sich. Und das ist etwas ganz Wichtiges, ne? dass Sie sehen, ich kann doch was. Meine Sprache kann ich nicht, aber ich kann doch was singen.
Das ist schon irre, finde ich. Nicht sprechen können, aber singen können. Also bei Sprachverlust, weil das Gehirn geschädigt ist, zum Beispiel nach einem Unfall, kann Musik helfen, weil sie das Singen aktiviert, sagt sie. Also Aphasie ist ja Sprachverlust. Mhm. Das klingt wirklich spannend.
Ja, sie sieht das wie ein Coaching für ihre Patienten. Und das Wichtige ist, das sind zusätzliche Maßnahmen. Ja? Mhm. Die sind nicht anstelle von Medikamenten natürlich.
Wichtiger Hinweis.
Ja, aber es kann eben an Stellen weiterkommen, wo sie sonst scheitern oder sehr viel länger für brauchen. Sie probieren es einfach. Es klappt nicht immer, aber manchmal.
Ich habe versucht bei einer Patientin, der sowas auch am Anfang war schwierig und dann hat sie das versucht und dann hat es geklappt. Also sie hat versucht einfach so mit einer Melodie, Guten Morgen, Frau Lope, wie geht es Ihnen? Und das hat sie gemacht und dadurch ist die Sprache besser geworden.
Also Carmen Lopez Herrero ist wirklich voller Elan, was das angeht. Sie möchte auch einen Chor aus Aphasikern gründen. Ne? Wer nicht sprechen kann, kann singen. Und ihre Kollegin Özgün Isik-Obersteller hat mir erklärt, wie sie Musik als Ergänzung zur medikamentösen Behandlung betrachtet.
Wir versuchen jetzt nicht nur durch Medikamente, durch Blutverdünner diese Sekundärprophylaxe zu machen, sondern wir versuchen durch die Sensibilität so viele Reize wie möglich im Gehirn freizuschalten. Je mehr Blitze da oben aktiviert werden, umso besser ist es auch. Und darunter fällt auch das, dass irgendwann die Blitze aktiviert werden, dass er die Sprache vielleicht erstmal durch Gesang auch ausdrücken kann. Und durch diese zusätzliche ergänzende Musiktherapie oder alternative Therapien, sage ich mal, versuchen wir eigentlich diese Reize zu setzen, dass wir noch mehr Neuroplastizität hinkriegen. Das ist ein kleines Feuerwerk im Gehirn.
Da sind wir also tatsächlich wieder beim Gehirn gelandet. Da war jetzt noch so ein Begriff, den man erklären müsste. Neuroplastizität heißt, wir haben ein dynamisches Netzwerk von Neuronen, von Nervenzellen, das sich in ständiger Anpassung befindet und dauernd wächst und sich verändert. Heißt, Verbindungen, die viel genutzt werden, werden gestärkt, selten genutzt, einfach gekappt, die Synapsen.
Genau.
Und diese Anpassungsfähigkeit im Gehirn gilt es möglichst zu erhalten.
Genau. Die Autobahn ausbauen und nicht den Feldweg absperren oder andersrum. Und das genau meint Neuroplastizität. Und verschiedene Studien gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen musikalischem Training und verbesserter Neuroplastizität. Schlaganfallpatienten beispielsweise soll das helfen. Mhm. Und die beiden Ärztinnen haben mir auch erzählt, dass jemand, der zum Beispiel früher Klavier gespielt hat und plötzlich eine Klaviermelodie hört, bei dem werden dieselben Areale im Gehirn aktiviert, die für die Motorik der Finger zuständig sind. Mhm. Der bewegt dann unwillkürlich die Finger, weil er sich daran erinnert. Und Sie zitieren gerne den Spruch, das Hirn ist wie ein Orchester.
Wir müssen miteinander agieren, miteinander unsere Verknüpfungen aufrechterhalten und manchmal geraten sie in Vergessenheit und dann kommt die Musik und diese Verknüpfung wird wieder aktiviert.
Ja, ist ja klar. Ne? Wenn man eine erste Geige losfiedelt, dann machen irgendwann auch die Celli mit und die Schlagwerker, die ganz hinten sitzen. Und dann ist vielleicht wieder das ganze Orchester im Einsatz. Und das funktioniert halt dadurch, dass das limbische System ja durch das Musikhören aktiviert wird.
Der Bereich im Gehirn, der für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Die Amygdala zum Beispiel hatten wir ja schon.
Ja. Und nochmal zur Erinnerung, es werden jede Menge positive Hormone ausgeschüttet. Also Botenstoffe, Serotonin, Dopamin, Oxytocin, Endorphin. Und das Stresshormon Cortisol dagegen wird weniger.
Und jetzt kommt's. Die Pharmaindustrie würde doch alles dafür geben, um diese Allrounder-Pille herzustellen.
Genau.
Und die gibt's nicht. Zum Glück gibt's die nicht. Und die gibt's nur in der Musik. Also, würde eine Pharmafirma sagen, ich habe ein Medikament, das 4 Positivhormone im Gehirn aktiviert und ein negatives ausschaltet, würde jeder da zugreifen und sagen, Herr, mit den Studienlagen und dieses Medikament brauche ich für meine Patienten. Nur ist es kein Medikament, sondern es ist die Musik. So muss man sich das auch mal vorstellen. Wir haben ein körpereigenes Opioid, das reduziert unsere Schmerzempfinden. Und allein das wird auch aktiviert durch Musik im Gehirn. Also wir können sogar unser eigenes Schmerzmittel produzieren, dass es in der Stärke von einem Morphin ist, ohne Nebenwirkungen und unseren Schmerzlindern.
Das sagt sie so schön. Man möchte direkt sich hinsetzen und Musik anmachen für alle Zipperlein, die man hat allein schon. Für große Krankheiten und Verletzungen natürlich erst recht. Also sie ist Fan, ganz klar. Und wird denn die Musiktherapie im Heide-Klinikum, da wo sie Chefärztin ist, auch umfassend eingesetzt?
Ja, übrigens finanziert durch Spenden. Denn die Kassen zahlen Musiktherapie nur in bestimmten Bereichen. Und dabei hat der Musiktherapeut gut zu tun bei Ihnen, wie Özgen Isik Obersteller beschreibt.
Von 18-jährigen Essgestörten, die wirklich bei uns auf der Intensivstation lagen, bis hin zu intubierten, also künstlichen Koma-Patienten, bis hin zu Schwersttraumafällen oder Schlaganfallpatienten geht er hin und hält sich mit den Angehörigen, fragt, welche Vorlieben die haben. Und gerade so bei denjenigen mit dem Schlaganfall, im Koma oder sonstiges, werden halt eben Erinnerungslieder gespielt. Und bei denjenigen, die wach sind, da wird halt eben gefragt, irgendwie Vorlieben bezüglich eines Musikinstruments. Einige, die auch gar nicht wollen, dann tastet er sich langsam vor.
Und gibt es da denn aber auch Erfolgsmessungen konkret aus dieser Klinik? Denn das klingt ja alles gut, wir haben harte Evidenz und so weiter, aber man hätte natürlich für das jeweils konkrete Einsatzszenario schon ganz gern dann auch noch Daten.
Ja, ne, habe ich auch gefragt. Und die haben das ja in der Akutmedizin seit 2018 im Einsatz. Da könnte man schon mal gucken, ob man sagen kann, unsere Behandlungen sind so und so viel besser geworden. Mhm. Kann man bisher aber noch nicht sagen. Aber ab 2025 machen sie eine Erhebung. Sie reichen in die Musiktherapie einen systematischen Bewertungsbogen und fragen ab, die Vitalparameter der Patienten, also Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung. Sie blicken auf die Mimik und Gestik und die Bewegung und die Atmung, auf den Fokus, die Lebendigkeit, die Beteiligung und den Gesamteindruck und auch die individuelle Reaktion, also die emotionale Wirkung und Interaktion. Sie fragen nach musikalischen Präferenzen oder Triggern.
Wow, klingt nach einem sehr komplexen Projekt. Da sind wir gespannt drauf. Da warten wir natürlich drauf auf diese Daten und dann reden wir nochmal drüber.
Ja, aber für die Wartezeit, da sind wir auch schon beim Thema, hätte ich da ein anderes Projekt für dich.
Klingt wie Meditationsmusik, aber ich vermute mal, dass das schon ein konkretes Szenario beinhaltet. Was ist das?
Genau, das sind Healing Soundscapes. Die laufen im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf im Wartezimmer der zentralen Notaufnahme.
Heilende Musiklandschaften?
Genau, das sind Klänge, die ablenken, aber nicht einlullen. Also es ist eher keine Melodie, der dein Hirn dann folgen will. Du kannst sie wahrnehmen, musst aber nicht. Du kannst aber auch nicht komplett wegdriften, dann sind immer noch so ein paar Töne da, die dich dann wieder rausholen. Und das ist ein Forschungsprojekt vom Hamburger Ligeti-Zentrum. Und als Ergebnis der Forschung haben Komponierende von der Hochschule für Musik und Theater Stücke geschrieben oder Parameter geschrieben, die genau das erfüllen sollen. So, und das läuft da jetzt und da wird dann eben auch geguckt, wie die Leute darauf reagieren in dieser Wartezeit. Und jetzt müssen wir mal kurz über unseren eigenen Sender reden. Der NDR hat ja ein famoses Orchester, das Elbphilharmonieorchester. Und das plant in Zusammenarbeit auch wieder mit dem UKE und tada, auch mit uns, also mit ARD Gesund, Projekte genau zu diesem Thema Musik und Gesundheit. Mehr können wir da noch nicht erzählen, aber bald. Und wenn man zum Beispiel Atmen zu Musik üben möchte, dann könnten Sie ja vielleicht Stücke wie dieses spielen.
Ich atme schon ganz doll.
Nicht ganz doll, sondern ruhiger.
Ja, ja, ganz engagiert meine ich. Also,
ich wollte mich der Zweifler.
Nein, ich meine es ernst. Also, Musik für alle, mehr Musiktherapie für alle, das wäre so dein, jetzt nicht mehr so ganz überraschendes Fazit, Lena, oder wie?
Ja, von der Wiege bis zur Bahre, nicht Formulare, sondern Musik, Musik, Musik.
Hilfe, die Rheinländerin ist unter uns.
Es funktioniert ja schließlich auch präventiv. Wenn Kinder früh Musik machen, hilft ihnen das möglicherweise im Alter. Und da ist aber leider vieles im Argen, sagt Musikwissenschaftler Gunter Kreuz.
Die Debatte, dass Kinder zu wenig singen zum Beispiel, das wird in vielen Runden ohne Beteiligung von Musikwissenschaftlern, wird das schon erörtert und festgestellt, dass da Defizite sind. Wir haben nur, ich sag mal, sehr schnarchnäsige Ämter für Soziales, die eben diese Erzieherausbildung konzipieren und die sich dann beeinflussen lassen von bestimmten Kreisen, die sagen, man muss das auf bestimmte Art machen und ja, wenn noch Platz ist, dann macht man am Freitagnachmittag nochmal eine Musikerziehung für die Eltern, die das dann noch zahlen können. Das Wichtige läuft ja dann auch alles vorher.
Klare Worte und ganz wichtig, der soziale Faktor kommt da nochmal ins Spiel. Ne? Für ganz wen ist überhaupt Musik zugänglich?
Ja, genau. Und die Oberärztin Carmen Lopez Herrero erweitert das eben noch um den Blickwinkel auf Kranke.
Was für einen gesunden Mensch hilft. Warum sollen wir es nicht benutzen für jemanden, der krank ist? Das ist was, was mich ein bisschen so irritiert. Ne? Dass Musiktherapie nicht integriert in jede Stroke-Unit, in jede Schlaganfallstation Deutschlands. Das wäre unser Ziel.
Wie viele das bisher überhaupt machen? Ich weiß auf jeden Fall, dass es 100 singende Einrichtungen in Deutschland gibt. Das sind dann Psychiatrien, Krankenhäuser, Reha-Kliniken, auch Arztpraxen und Hospize. Die setzen die gesundheitsfördernde Wirkung des Singens bewusst ein.
Da stellt sich aber direkt die Frage, wer zahlt das alles denn eigentlich? Du hast ja schon gesagt, dass sie das im Heidekreis Krankenhaus zum Beispiel aus Spenden finanzieren müssen, weil keine Kasse dafür aufkommt.
Genau. Musiktherapie ist privat zu bezahlen. Das bemängelt nicht nur, aber vor allem die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft, klar. Und ein Gutachten aus dem Jahr 2019 stellt eine soziale Benachteiligung fest, weil im ambulanten Bereich derzeit nur einkommensstärkere Schichten die Leistung Musiktherapie privat tragen können.
Haben wir ja eben schon gesagt, dass das die wichtige soziale Komponente im Gesundheitssystem ist. Aber mir fällt auch noch ein, das trägt zusätzlich vielleicht auch noch zu der Wahrnehmung bei, braucht man nicht unbedingt, ist nur Gedöns.
Ja, kann man ja dann extra bezahlen. Ne?
Igelleistung.
Zum Schluss möchte ich noch mal in die Kirche zurück, zu Wolfgang Hillert, dem Experimentalphysiker und Kirchenmusiker. Wir haben ja gehört von Babys, die durch den Herzschlag der Mutter schon die Musik spüren, zumindest den Rhythmus. Musik gibt es also schon vor der Geburt und am Ende manchmal auch.
Das ist jetzt der Schlusssatz aus der ersten Orgelsinfonie von Louis Vierne. War blinder Organist an Notre Dame in Paris. Ist auf der Orgelbank gestorben. War sogar beim Spielen, hatte dann noch einen Ton getreten und dann war er weg vom Fenster.
Was ein Schlusspunkt, Lena. Da möchte ich eigentlich gar nicht nochmal drauf gehen, aber es ist noch nicht ganz der Schlusspunkt, denn wir haben natürlich noch einen Lifehack für euch, wie immer hier im Podcast, der diesmal aus all dem folgt, was wir heute hier besprochen haben. Man kann sich nämlich natürlich die Sache mit dem Gehirn und der Musik auch ganz handfest im Alltag zunutze machen, wenn man sich zum Beispiel Telefonnummern merken will, oder Lena?
Ja, sucht euch eine Melodie, einen Song, den ihr mögt und legt alles drauf, was ihr euch merken müsst. Der Rhythmus und die Melodie werden ja woanders abgelegt im Hirn als die bloße Sprache. Ne, darum gibt man ja auch so schöne Reime mit denen man sich Dinge merken kann. Mhm. Und das muss natürlich von der Länge her klappen. Aber zum Beispiel, ich habe Probleme immer IBAN.
Und oh yes.
Die hat in Deutschland immer 22 Stellen. Dazu passt Hänschen klein. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal eine IBAN aus dem Netz, irgendeine, und testen das jetzt mal. DE89370404054053201300 und aus.
Und aus, muss man mitdenken.
Ja.
Okay.
Ja, wenn man sich das jetzt 2-3 Mal vorsingt oder vielleicht auch 5 Mal, dann werdet ihr es aber nie mehr vergessen.
Es ist optimistisch gedacht. Ich wäre da eher bei den 8-stelligen Telefonnummern, könnte ich mir vorstellen, aber da könnte es wahrscheinlich funktionieren. Probiert es doch mal aus. Wenn ihr auch Musik für euer Gedächtnis nutzt, wenn ihr Erfahrung damit habt, wie Musik euch in irgendeiner Hinsicht gesund oder zumindest gesünder gemacht hat, dann schreibt uns das doch gern an synapsen@ndr.de und schreibt uns vielleicht auch direkt den entsprechenden Titel dazu. Wir freuen uns zum Beispiel, wenn wir gemeinsam mit euch eine persönliche Synapsen-Playlist zusammenstellen können, vielleicht auf lange Sicht. Danke jetzt schon dafür. Und danke an Lena Bodewein für die Recherche und an Marion von Klarenau, die heute unsere Producerin war und diesmal auch echt wertvolle redaktionelle Hinweise gegeben hat, das kann man schon sagen. Und Musiktipps natürlich. In den Shownotes verlinken wir euch wie immer die Quellen und diesmal natürlich auch die Musiktitel, die ihr in dieser Folge gehört habt. In 2 Wochen gibt es eine neue Synapsenfolge und so viel kann ich schon mal verraten. Auch die hat konkreten Alltagsnutzen und zwar für alle von uns. Ich bin Corinna Hennig und hier kommt jetzt noch ein Hörtipp.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History Podcast. Ihr erfahrt bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History Podcast. Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.